Ja, nicht alle können wahrscheinlich lesen hier, also ihr könnt schon lesen, aber weil das ja hier unten etwas tiefer gesetzt ist, ich hatte nicht dran gedacht, dass bei euch das hier so etwas niedriger hängt, die Folie. Ja, es geht also darum, dass sich hier so ein Ehepaar gegenseitig ermutigt, wo er sagt, nein, ich habe deine Kochkünste nicht kritisiert, ich sagte lediglich, dass wir den einzigen Hund im Dorf haben, der nicht am Tisch bettelt. Ja, ich dachte, das wäre so ein guter Einstieg heute mal in das Thema, wenn es also um Kritik geht. Und ich habe das mal überschrieben mit dem Punkt, muss ich irgendwas hier dazu sagen, oder? Er will nicht. Da ist es. Bitte nicht kritisieren, so habe ich das mal überschrieben heute, die Gedanken, die ich euch weitergeben möchte. Und dieses Bild oder dieses Zitat habe ich irgendwann mal gefunden und habe gedacht, also wenn ich mal was über Kritik mache, dann würde ich das gerne so als Einstieg wählen. Ich glaube, dass der Mann sich wirklich Mühe gegeben hat, seiner Frau schonend beizubringen, dass das mit dem Essen nicht immer so gelingt, wie sie das vielleicht möchte. Und ja, auf der einen Seite wissen wir alle, dass wir Kritik brauchen, deswegen bitte kritisieren, aber auf der anderen Seite spüren wir oft, wenn wir Kritik üben, also weitergeben oder Kritik empfangen, dass das nicht immer so funktioniert. Kritik ist eine heikle Angelegenheit und das hat sich auch nicht geändert, seitdem wir ja einen neuen Begriff eingeführt haben. Das heißt ja nicht mehr Kritik, sondern Feedback. Feedback klingt viel weicher, ändert aber nichts an der Herausforderung. Ja? Wenn der Mann seiner Frau gesagt hätte, ich wollte dir nur Feedback geben, hätte das an der Katastrophe auch nichts geändert. Ja? Wobei ich mir auch gar nicht sicher bin, wer denn hier derjenige ist, der kocht. Ja, das geht ja aus dem Bild gar nicht hervor. Das muss man ja heute im Zeitalter auch noch sagen, dass das gar nicht schief ankommt. Und da ist, warum müssen die Frauen immer nur kochen? Das kann ja auch der Mann sein, dass seine Frau das zu ihm sagt. Also das klingt weicher und angenehmer als Kritik, aber wie gesagt, das ändert nichts an der Herausforderung, weil es um Rückmeldung an mein Gegenüber geht. Und das ist immer schwierig, Kritik zu üben in guter Weise, aber auch Kritik anzunehmen in guter Weise. Im Sinne einer hilfreichen Anregung oder eines förderlichen Hinweises. Und das mit dem hilfreich und förderlich, das klappt leider nicht immer. Kritik ja bitte, so im Sammeln der Gedanken zu diesem Thema ist mir nochmal bewusst geworden, dass wir allenthalben zur Kritik aufgefordert werden. Das ist heute so üblich. Ja? In sozialen Medien gibt's Likes oder Dislikes. Das wollen wir. Ne? Wir wollen Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Das ist heute gängig. Mit dem Daumen wird abgestimmt. Online-Händler bitten ihre Käufer, den Service öffentlich zu bewerten. Oder du bringst dein Auto zur Inspektion, zur Wartung. Also in der Regel, je nachdem welcher Hersteller das ist, dann hast du ein, zwei Tage später in deinem E-Mail-Account eine Anfrage. Sehr geehrter so und so oder Frau so und so, Sie haben Ihr Fahrzeug dort und dort zur Wartung gebracht. Dürfen wir Sie um eine Rückmeldung bitten? Und dann sollst du halt beurteilen, wie du mit dem Service zufrieden warst. Und ich glaube, die meisten von euch nutzen das. Wir nutzen das gerne, wenn alles gut gelaufen ist, dann möchten wir, dass die eine gute Bewertung kriegen. Und wenn wir uns geärgert haben, möchten wir, dass das auch beim Serviceleiter der Werkstatt ankommt. Und bevor wir unsere Urlaubsbuchung festmachen, also wer von uns schaut sich nicht die Bewertungen im Portal an? Wenn wir auch nicht letztlich allen vertrauen, aber es macht schon einen Unterschied, ob da 40% stehen, Empfehlung, oder 90%. Auch wenn das ein oder andere gefaked sein mag, aber das spiegelt natürlich schon wieder, was mich da erwartet. Und bereitwillig lassen wir uns alle wahrscheinlich zu kritischen Rückmeldungen einladen und wir geben Feedback ab in Form von unseren Erfahrungen. Und wir vergessen manchmal, dass wir dadurch ja auch Menschen bewerten oder zumindest ihre Leistung. Dahinter stehen ja immer Personen. Ob es die Leute sind, die das Hotel betreiben und die da mitarbeiten oder ob es, wie gesagt, die Mitarbeiter in der Autowerkstatt oder wo auch immer sind, Letztlich lassen wir durch unser Feedback immer eine Wertung ab. Ja? Positiv oder negativ. Das ist die eine Seite. Kritik, ja bitte. Wir wollen Kritik, aber jetzt kommen wir zur anderen Seite. Kritik, nein, danke. Dass auf der einen Seite wir gerne Kritik loswerden, wenn wir unsere Bewertung abgeben. Aber auf der anderen Seite, da bin ich glaube ich nicht alleine, gibt es so eine gewisse Abwehrhaltung Kritik gegenüber. Ja? Wenn es um die eigene Person geht, wenn es um unser eigenes Verhalten, unsere eigene Leistung geht, dann ist das mit der Kritikbereitschaft und der Kritikfähigkeit dann ganz schnell vorbei. Da können wir also sehr dünnhäutig werden und die Stacheln aufstellen. Und wir sind versucht, so eine Gegenhaltung einzunehmen, eben Kritik, nein, danke. Und das erleben wir in der Ehe, in der Familie, im Beruf, in der Gesellschaft und auch in der Gemeinde. Weil das ist ja auch ein Element unseres Miteinanders. Da, wo Menschen zusammen sind, in einem Miteinander leben, da muss ja zwangsläufig auch irgendwann mal eine Rückmeldung kommen, wenn das Miteinander funktionieren soll. Aber in den meisten Kreisen, auch bis hin in unserer Gemeinde, gilt das Prinzip Lob erwünscht, Kritik unerwünscht. Feedback, ja, aber dann immer mit Lob. Ja, immer nur das Gute hervorheben, aber bitte nie etwas kritisch anmerken, wo Dinge vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Anerkennung und Bestätigung werden gerne entgegengenommen, aber kritische Anmerkungen, die sind eher tabu. Und das merken wir auch im öffentlichen Leben. Staaten argumentieren mit Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Also wehe, wenn da jemand was sagt zur Innenpolitik irgendeines Staates, dann ist aber sofort jemand da, der sagt, wir dulden keine Einmischung. Bürger verbitten sich jede Bevormundung durch Autoritäten. Kinder fühlen sich von Eltern genervt, die immer was zu mäkeln haben. Und Gemeindeglieder empfinden Kritik als übergriffig. Also ich kriege das so mit, auch bei uns in der Gemeinde ist so die Tendenz, wenn die Ältesten was sagen, in mein persönliches Leben hineinsprechen, dann wird das schon als übergriffig empfunden. Ja, man hat völlig vergessen, dass man sich mal verbindlich der Gemeinde angeschlossen hat und dass das dazugehört, wenn ich irgendwo verbindlich mit dabei bin, dann muss ich mir auch gefallen lassen, dass jemand mal den Finger auf Dinge legt, die das Miteinander vielleicht schwierig machen. Also spürbar breitet sich so in unserer Gesellschaft bis in unsere Gemeinden hinein eine Tendenz der Kritikunwilligkeit aus. Alles soll kommentarlos hingenommen werden. Feedback ist nur in Form von Zustimmung und Anerkennung zulässig. Und wir genießen das, wenn andere uns loben, und das soll auch stattfinden. Ja. Das ist ja auch wichtig, wenn wir Bestätigung bekommen. Aber die Frage ist, wollen wir die immer haben, weil wir uns so sehen, oder sind wir auch bereit, uns Dinge sagen zu lassen, die andere ganz anders wahrnehmen, als wir in unserer eigenen Wahrnehmung? Komplimente sind immer beliebt und gefragt. Sobald jemand uns und unser Verhalten aber hinterfragt, dann wird's im wahrsten Sinne des Wortes kritisch. Und selbst wenn die Hinweise einfühlsam formuliert sind, machen sie uns doch bewusst, dass wir offensichtlich nicht so gut angekommen sind mit dem, was wir gesagt, getan haben, wie wir erhofft oder geglaubt haben. Oder wir begreifen, dass wir durch unser Handeln unerwünschte Nebenwirkungen ausgelöst haben. Und das ist immer eine unangenehme Einsicht, aber sie gehört unbedingt zum Leben. Und ich habe mich gefragt, wie gesagt, auch ich bin nicht unbedingt derjenige, der immer Kritik ganz positiv aufgreift, woher kommt eigentlich die Abwehrhaltung? Was sind die Ursachen dafür? Weshalb tun wir uns in der Mehrzahl so schwer, wenn es um Kritik und Feedback im Blick auf unsere eigene Person, unser Verhalten und unser Leben geht? Und ich habe mal so ein paar rausgesucht, von denen ich glaube, da finden wir uns wieder. Das erste, Kritik löst in der Regel Unbehagen aus. Der Gedanke an Kritik löst Sorge vor Verunsicherung und vor Verletzung aus. Also ich will gar nicht irgendwo eine Rückmeldung kriegen, weil das könnte mich ja verletzen und verunsichern. Und keiner liebt das Gefühl des persönlichen Versagens und der Unzulänglichkeit. Ich glaube, das ist auch in dem ersten Bild deutlich geworden. Ja? Dass derjenige, der da in seinen Kochkünsten hinterfragt wird, dadurch verunsichert wird. Er hat wahrscheinlich sein Bestes gegeben und jetzt kommt aber die Rückmeldung, dass das nicht so optimal gewesen ist, dass selbst der Hund sein Lob verweigert. Also nicht wenige werten Kritik als ein Indiz für mangelnde Beliebtheit. Also wenn ich kritisiert werde, wenn jemand etwas in Frage stellt, was ich tue, scheint er mich nicht zu lieben. Dann bin ich nicht wertgeschätzt, dann bin ich nicht beliebt. Und das wiederum führt zu Komplexen. Und kritische Rückmeldungen werden als persönliche Zurückweisung empfunden. Und das wird als massiver Angriff gegen die eigene Person und das eigene Handeln gewertet. In ihrer Wahrnehmung wird nicht nur bloß der beurteilte Sachverhalt in Frage gestellt, sondern die ganze Person. Ich weiß nicht, ob du dich da wiederfindest. Ja, ob du auch jemand bist, der dann den Sachverhalt nicht trennen kann von der Person. Ja, dass wenn du etwas gespiegelt bekommst, was nicht so toll gelaufen ist, dass du das als Kritik an deiner Person wertest, statt an der Sache, die angesprochen wird. Aber das ist ja oft in dem, was der andere signalisieren will, gar nicht der Fall. Aber wir empfinden das so. Und weil wir das nicht erleben wollen, dass unsere Person aus unserer Sicht in Frage gestellt wird, wollen wir auch keine Rückmeldung haben. Und dadurch geraten Menschen aus dem inneren Gleichgewicht. Ja, dann entstehen Selbstzweifel und Kränkungen, die der andere aber gar nicht bewirken wollte. Dann ist das Problem nicht bei dem, der mich kritisiert hat, sondern das Problem liegt bei mir, weil ich Sache nicht von meiner Person trennen kann oder möchte. Und ich glaube, das müssen wir lernen, ja, auch in der Gemeinde, im Miteinander, wenn wir Dinge ansprechen, die das Verhalten betreffen oder wie ich Aufgaben in der Gemeinde wahrnehme. Und es wird mir gespiegelt, dass das vielleicht nicht so hilfreich ist oder gerade im Moment nicht dran ist für uns als Gemeinde, dass das nicht mit meiner Person zusammenhängt. Ja, und dass wir dann oft die Reaktion erleben, dass Leute sagen, da mache ich gar nichts mehr. Ja? Anstatt zu sagen, okay, ich will es besser machen, dann ziehe ich mich zurück und mache gar nichts mehr. Wir kennen den Begriff von der beleidigten Leberwurst. Ne? Also eine beleidigte Leberwurst ist eigentlich der Mensch, der die Kritik tatsächlich nicht trennen kann von seiner Person. Und deswegen angeschlagen ist und sich zurückzieht. Eine andere Ursache sind einfach Ängste, Angst. Mit Kritik sind ja häufig Befürchtungen verknüpft. Im Berufsleben zum Beispiel wird Kritik ja häufig als Neid oder Konkurrenz gewertet. Also wenn jemand meine Arbeit oder wie ich Dinge verrichte in Frage stellt, dann ist immer gleich der Argwohn da, der will meine Position. Ja? Der will mich schlecht machen, der sägt an meinem Stuhl. Und das ist was wir alle nicht gerne haben. Dadurch entstehen Verlustängste. Niemand möchte seine Position, seinen Einfluss, sein Ansehen vor der Geschäftsführung oder dem Abteilungsleiter verlieren und deshalb bloß keine Schwächen oder Fehler eingestehen. Also muss ich immer kämpfen, dass alles, was ich tue, so erscheint, dass es richtig ist und wehe, jemand legt den Finger darauf, dann ist sofort die Angst da, hey, der will mir etwas und der macht meine Position unsicher. Ich glaube, die häufigste Ursache ist schlicht und ergreifend Bequemlichkeit. Kritik bedeutet, ich muss mich mit einem Sachverhalt auseinandersetzen. Die ehrliche Auseinandersetzung mit eigenen Sicht- und Verhaltensweisen ist im wahrsten Sinne des Wortes herausfordernd. Das fordert mich. Ja? Ich muss mich ja damit beschäftigen. Jemand sagt mir etwas und ich muss mich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, dass viele Leute heute nicht mehr bereit sind, diese Energie aufzubringen, Dinge zu reflektieren, sich mit Kritik auseinanderzusetzen, zu beschäftigen, zu hinterfragen, zu sortieren. Ja, hat derjenige oder diejenige, die mir da etwas sagt, hat die Recht? Hat er Recht oder ist der Sachverhalt ganz anders? Also diese Bequemlichkeit, notwendige Korrekturen an meinem Denken, an meinem Sein, an meinem Auftreten vorzunehmen, das ist unbequem. Es ist leichter, in gewohnten Bahnen unterwegs zu sein, als Veränderungen vorzunehmen und sich verändern zu lassen. Und bei alledem, der vierte Punkt, sollten wir eines natürlich nicht vergessen, dass der Mensch von Natur aus eine zerrüttete Natur hat. Und dass wir das oft vergessen, dass im Blick auf Feedback oder Kritik Stolz eine große Rolle spielt. Stolz im Sinne von Einbildung, von Eigensinn, Rechthaberei, Selbstgefälligkeit, alles Begriffe, die in der Bibel vorkommen. Ja? Wir sollen nicht neidisch sein, wir sollen nicht eigensinnig sein, wir sollen nicht rechthaberisch sein. Also alle diese Aspekte, weshalb werden die angesprochen? Weil das mit unserer Natur zusammenhängt, die uns anklebt. Selbst wenn der Jesus uns errettet hat und unser Leben neu macht und wir Gewissheit des ewigen Lebens haben, fängt die Arbeit ja an. Ja, in dem Moment geht's ja los. Und dann merken wir auf einmal, wie uns diese Dinge ankleben und den Umgang mit Kritik schwierig machen. Ja. Alle diese Dinge, Stolz, Einbildung, Eigensinn, Rechthaberei und Selbstgefälligkeit bilden eine Barriere, eine Mauer gegen Kritik, die uns eigentlich weiterbringt, ja, die uns positiv verändert. Wir haben alle diese Tendenz, innerlich zu denken, ich bin was, ich weiß was, ich kann was. Und das ist natürlich schwierig, wenn jemand kommt und mir deutlich macht, dass es Dinge in meinem Leben gibt, die nicht in Ordnung sind. Alle anderen sind ahnungslos und unwissend und eitle Besserwisserei führt zum Verbissen und Verbohrtsein. Und wir haben etliche Menschen in der Bibel, Personen, die sich damit ins Verderben geritten haben. Die genau an diesem Punkt gescheitert sind, dass jemand gute Rückmeldung gegeben hat, hilfreich für sie, die sie verworfen haben und am Ende sind sie gescheitert. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich einige Namen nennen, wo man das so handfest greifen kann, wo sie sich gutem Einfluss widersetzt haben. So waren auch die Selbstgerechten zur Zeit Jesu als dem Wort Gottes gegenüber völlig beratungsresistent. Der Jesus wollte ihnen ja nichts, aber sie haben sofort gemutmaßt, wir verlieren unsere Autorität, wir verlieren unser Ansehen, unseren Einfluss in frommen Kreisen, wenn wir den Worten dieses Mannes, dem Sohn Gottes, folgen. Anstatt sich belehren und raten zu lassen, empörten sie sich. Und dadurch verbauten sie sich den Weg zur Umkehr und zum ewigen Leben. Der Altkanzler Helmut Schmidt hat einmal gesagt, wer Kritik übel nimmt, der hat was zu verbergen. Wer Kritik übel nimmt, der hat was zu verbergen. Wenn man ihn doch nochmal, ja, heute kann man ihn nicht mehr einladen, ne? Aber seine eigenen Leute sollten ihn mal hören. Ne? Wer Kritik übel nimmt, der hat was zu verbergen. Dann will ich irgendwas zudecken. Ja? Unbehagen, Angst, Bequemlichkeit, Stolz, das sind die Dinge, die das Gute verhindern. Und das ist der nächste Gedanke, nämlich diese Abwehrhaltung, die hat ja Folgen. Folgen für mich, ja, für mich selbst. Ich schade mir selbst. Kritik an den meisten Menschen oder Kritik ist den meisten Menschen unangenehm. Nochmal, ob im privaten, beruflichen oder geistlichen Umfeld. Aber dabei soll Kritik ja etwas Positives bewirken. Und deswegen sollte ich sie annehmen, denn durch Kritik lernen wir weitaus mehr als durch Lob. Lob, das können wir schnell schlucken. Das ist so wie ein Stück Torte, ne? So eine Süßigkeit, die geht schnell runter. Ist aber nicht besonders nahrhaft. Kritik, da hat man was zu kauen. Das ist so der ist Vollwertkost, ne? Weil da geht's an die Substanz. Lob ist kein Problem. Das geht runter wie Öl, sagen wir auch, ne? Aber Kritik, das fordert uns und prägt uns und lässt uns auch wachsen. Ausschließliche Bestätigung und Anerkennung sind angenehm und fördern auch das Selbstvertrauen und deswegen sind diese Dinge auch wichtig. Aber sie tragen weniger zu einer besseren und objektiveren Selbsteinschätzung bei. Ich glaube, zu einer objektiven Selbsteinschätzung brauchen wir unbedingt auch die Dinge, die an die Substanz gehen, wo man aneckt und wo wir auf einmal merken, ich glaube, hier brauche ich Veränderung. Wir haben ja vor 4 Jahren unseren Standort gewechselt, aus der ehemals Gemeindegründungsarbeit jetzt in eine etablierte Gemeinde in Lünen. Und ich habe zum Start in diese Arbeit von einer lieben Schwester in der Gemeinde einen Bibelvers bekommen zur Ermutigung. Ein Vers aus dem Propheten Hesekiel, wo es heißt, ich will dich mehr segnen als je zuvor. Und mit diesem Vers bin ich gestartet in die Arbeit. Aber ich habe eine Menge Federn gelassen in den 4 Jahren. Und wo ich heute sagen kann, das ist Segen. Das ist Segen, ne? So, man war so über 30 Jahre immer im gleichen Fahrwasser und jetzt kommt man in ganz neue Situationen mit ganz neuen Leuten zusammen, die ganz anders funktionieren als das, was man so bis dato erlebt hat. Und da merke ich, wie ich mich mit mir selbst beschäftigen muss, weil ich merke, da ist noch so manche Ecke, manche Kante in meinem Leben, die verändert werden muss. Und wo ich das so in den letzten 4 Jahren erlebe und wo ich immer wieder sage, ja, man kann Segen auch manchmal missverstehen. Ich will dich mehr segnen als je zuvor. Du bist erfolgreich, du bist gelobt, alles klappt wunderbar. Segen kann auch sein, dass du von Mal zu Mal erkennst, wo du Veränderung brauchst. Segen ist nicht nur Lob. Großer Segen ist, wenn Leute dich lieben und dich als so wichtig ansehen, dass sie dir sagen, was nicht in Ordnung ist. Oder du das wahrnimmst, dass du mit dem, wie du Dinge machst, eher aneckst, als etwas zu bewegen. Also das ist schädlich. Ja? Kritik ist unverzichtbar für Lebenstauglichkeit. Wer Kritik abweist, schränkt sich selber ein. Wird immer im Status quo bleiben. Wenn ich wachsen will, brauche ich Kritik von oben, von links und von rechts. Und Kritik von oben kommt oft durch links oder rechts, ja? Durch Menschen, mit denen ich zu tun habe und die mich wertschätzen. Ohne entsprechende Rückmeldung können wir Fehler nicht erkennen und nicht aus ihnen lernen. Wer ständig jedweder Kritik ausweicht, wird sich nicht entwickeln können, wird immer in seiner Position bleiben. Du kannst jetzt natürlich so eitel sein und sagen, ist ja auch super, weil ich bin fertig. Ja? So wie ich bin, es braucht ja auch keine Veränderung mehr. Ja? Aber wenn du einigermaßen nüchtern bist, weißt du, du brauchst Veränderung. Und dafür brauchst du Kritiker. Ich bin so dankbar aus meiner Ausbildung in der Schulzeit, dass ich gute Kritiker hatte. Dass mein Ausbilder in der Berufsausbildung ein harter Hund war. Ein Kritiker, der mich an den Ohren gezogen hat, nicht tatsächlich, aber im übertragenen Sinne, der mir gesagt hat, so kann das nicht sein, so macht man das nicht, du musst das anders machen, wenn du erfolgreich sein willst. Wenn du vorwärts kommen willst im Leben, musst du dich verändern. Und er hat mich hart rangenommen und das ist gut, ich bin dankbar für diese Schule. Notorische Kritikgegner verpassen eine wichtige Gelegenheit zur Veränderung und zur Verbesserung. Ich finde das schon interessant, ne, dass viele Christen beten, Herr, verändere mich, ja, präge mich in dein Bild. Und dann fängt der Herr an, dich zu prägen und dann fängst du an zu jammern. Ja. So eine Situation hatte ich auch vor kurzem, wo ich verärgert war über eine Person und wo der Herr mir gesagt hat, hattest du nicht um Veränderung gebeten? Ja, aber nicht so, ne? Das soll sanft kommen, ja? Ja, auf die weiche Weise. Aber der Herr nimmt manchmal auch Hammer und Meißel. Ja? Und manchmal kommt Gott auch mit einem Bruder oder Schwester, die wie die Hilti wirkt in unserem Leben. Ja? Und vielleicht ist die Art und Weise, wie sie es rüberbringen, nicht in Ordnung. Aber der Inhalt, den sollte man immer prüfen. Vielleicht hat Gott sie geschickt, ja? Und nicht gleich abschieben, weil sie in falscher Weise Kritik geübt haben, aber in der Sache eigentlich recht haben. Ja? Deshalb ermuntert Gottes Wort zu einer positiven und erwartungsvollen Haltung Kritik gegenüber. In der Bibel wird Kritik mit einem wunderbaren Wort überschrieben. Ich finde das finde ich besser als Kritik und Feedback. Das heißt nämlich Zurechtweisung. Und das ist der positive Effekt. Zurechtweisung. Die Richtung weisen. Ja? Ich hatte heute Morgen so ein Aha-Erlebnis, als ich zu euch gekommen bin. Ich habe mich gefühlt wie Paulus auf der zweiten Missionsreise, wo ihm ständig gehindert wurde, ans Ziel zu kommen. Ja? Also ich fahre von der Autobahn ab, will wie gewohnt nach rechts abbiegen und ist gesperrt. Okay, dann fahre ich links, dann komme ich hier über, wie heißt das, Kaff Hamp, oder? Komme ich rein, will in die Mühlenstraße gesperrt. Jetzt habe ich gedacht, jetzt ist Schluss, du fährst da rein, egal was kommt. Wenn es nicht weitergeht, parkst du rechts und gehst zu Fuß. Aber es war wie Paulus, ne? Wir wollten dahin, der Geist Gottes wehrte es ihn, dann dahin und der Geist Gottes wehrte es ihn. Und alle Umleitungsschilder sind eigentlich Zurechtweisung. Ja? U3 hier, U3 da. Ne? Und da würden wir nie sagen, nehme ich nicht an. Also Kritik will ich nicht. Ich will nicht, dass mich das Verkehrsschild bevormundet. Also wenn ich pünktlich ankommen will, muss ich schon drauf hören. Und es steht hier so schön, Zurechtweisung. Besser Zurechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Kennen wir wahrscheinlich alle den Vers. Ja? Und den können wir sogar auswendig, aber es war. Aber nimmst du das auch im Berufsleben, in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde an? Ja? Dass du die besonders wertschätzt, die eine Rückmeldung geben. Und nicht immer nur eine freundliche, sondern auch mal sagen, war nicht in Ordnung. Haben wir uns eine Schwester in der Gemeinde, die kann austeilen. Unglaublich. Ne? Und dann gab es mal so einen Punkt, wo ich gedacht habe, das ist nicht in Ordnung, was du machst. Und ich habe gedacht, ich als Mann, Schwester ansprechen, geht nicht gut. Habe ich mit Ingrid gesprochen, hat Ingrid sie angesprochen. Katastrophe. Ne? Katastrophe. Ein Sonntag später hatte sie ein ganzes Blatt mit Bibelstellen, um zu belegen, dass Ingrid schief liegt. Keinerlei Kritikbereitschaft, wo ich immer gedacht habe, wer austeilen kann, muss auch einstecken können. Ja? Also wie sie sich diese Verantwortung stellt, andere zu ermahnen, aber als die Ermahnung an sie kommt, ist keinerlei Bereitschaft. Wo man sich fragen muss, na, heute Morgen, sind wir auch so? Können wir austeilen oder können wir auch einstecken? Sind wir offen, wenn jemand auf uns zukommt? Klare Botschaft, Kritik ist hilfreicher als Schmeichelei. Spurgeon hat mal berichtet in seinem Buch Ratschläge für Prediger, dass er irgendwo im Park in London gepredigt hat und zwei oder drei Tage später bekam er einen Brief von seinem Kritiker, der geschrieben hat, wo er grammatikalisch sich falsch ausgedrückt hat, wo die Wortwahl hätte besser sein können. Und Spurgeon war glücklich. Immer dienstags oder mittwochs nach seiner Predigt kam der Brief. Und er sagt, ich habe nie herausgefunden, wer mein Kritiker ist, aber ich bin ihm so dankbar, weil er mir geholfen hat, richtig zu predigen. Also es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, mit Kritik umzugehen. Er hätte ja sagen können, ich als Fürst der Prediger, was will der? Ja? Es kommt auf das Herz an und nicht auf die Worte. Aber er hat das dankbar angenommen und ist seinem Kritiker dankbar. Und das ist die richtige Einstellung. Ja, in christlichen Kreisen haben wir die Gefahr einer Lobinflation. Alles, jede und jeder ist einfach nur cool, super und mein Lieblingswort, nice. Ja? Ah, das war nice. Was heißt das, nice? Ja? Das ist keine Rückmeldung, es war nice. Ja? Wenn meine Enkelkinder Geschenke auspacken, oh, nice. Ja? Damit kommt man im Leben nicht immer weiter. Bloß keine kritischen Äußerungen, die könnten ja enttäuschen, entmutigen oder verletzen. Dabei kann eine Enttäuschung durchaus wichtig sein. Das ist ein schönes Wort, Enttäuschung. Das heißt, da werde ich von einer Täuschung befreit. Und manchmal täuschen wir uns ja selber. Und da kommt jemand und enttäuscht uns. Und das ist gut, dann sehen wir auch wieder klar und objektiv. Es bedarf einer gesunden Ausgewogenheit von Lob und Kritik. Gutes deutlich benennen und loben, Defizite aber ebenso deutlich adressieren. Jemand hat einmal gesagt, viele Menschen wollen lieber durch falsches Lob ruiniert werden, als durch aufrichtige Kritik bereichert. Ja? Viele Menschen wollen lieber durch falsches Lob ruiniert, als durch aufrichtige Kritik bereichert werden. Sehen wir Kritik, Zurechtweisung, Feedback noch als Bereicherung an. Sprüche 19, Vers 25. Wenn ein Kluger ermahnt wird, gewinnt er noch mehr Einsicht. Kluge Leute lassen sich kritisieren, lassen sich was sagen, weil sie dadurch Einsicht gewinnen. Ja, Horizonterweiterung. Gott der Herr ist ein liebender und wohlwollender Gott. Und deshalb gehört zu Gottes Güte unbedingt die Zurechtweisung, dass er uns die Richtung weist, dass er uns zeigt, wir sind in falscher Richtung unterwegs. Der Herr übte und übt häufig Kritik. Wir vergessen, dass der Herr Jesus der größte Kritiker war. Ja, dass er immer Feedback, immer Rückmeldung gegeben hat und nicht nur in Form von Lob, sondern dass der Herr Jesus oft die Maske runtergezogen hat und die Leute wirklich im positiven Sinne enttäuscht hat, von der Täuschung befreit hat und er hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und das gehörte dazu. Dazu benutzt er sein Wort, er benutzt andere Menschen, er benutzt unser Gewissen, er benutzt Lebensumstände. Alles Dinge, die der Herr benutzt, um uns zu prägen, zum Guten. Alles bewährte Mittel unseres himmlischen Vaters, um uns zurecht und voranzubringen. Gottes Wille ist unsere kontinuierliche Veränderung in Form von Fortschritt, Wachstum und Reife. Und sein erklärtes Ziel ist unsere Umwandlung in das Bild seines Sohnes. Und deswegen brauchen wir regelmäßige Rückmeldung von Gott. Wir sind darauf angewiesen. Paulus sagt, und es geht in die Richtung, wie Samuel hier in der Einleitung gesagt hat, 2. Korinther 13, Vers 11, im Übrigen, Geschwister, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen. Also es ist eine Aufforderung, auch hier wieder dieses Positive. Natürlich müssen wir daran arbeiten, wie wir das tun. Aber nochmal, macht's doch nicht immer an der Art und Weise fest, sondern prüfe, ob derjenige nicht in der Sache recht hat. Ja, da müssen wir vielleicht auch lernen oder ganz sicher lernen in der Art und Weise, wie wir Kritik anbringen. Aber auf der anderen Seite müssen wir lernen, auch Kritik anzunehmen, auch wenn sie manchmal in falscher Weise geübt wird und ausgedrückt wird. Und dann trotzdem sagen, du, die Art und Weise, wie du mir das gesagt hast, fand ich jetzt nicht klasse. Aber ich bin dir dankbar, dass ich dir wichtig bin, dass du es mir sagen wolltest. Bereits im Alten Testament gab der Gott Israel seinem Volk notwendiges Feedback, zum Beispiel durch die Propheten. Wenn ihr die Propheten lest, die Großen wie die Kleinen, das waren die Kritiker Gottes im Volk. Und die haben oft eine sehr deutliche Sprache gesprochen. Das waren die Nervensägen ihrer Zeit, die immer wieder den Finger drauf gelegt haben, wenn sie dachten, alles ist super, alles läuft gut. Aber wenn es nicht im Willen Gottes war, dann sind sie aufgetreten und haben gesagt, Leute, ihr täuscht euch, das ist nicht das, was Gott möchte. Ihre Absicht war Einsicht, Umkehr und Rettung. Und Paulus appelliert in den Pastoralbriefen an seine Mitarbeiter Timotheus und Titus zu klar korrigierenden Verkündigung und Seelsorge. Also ich möchte dich mal ermuntern und ermutigen, in den nächsten Wochen mal Timotheus und Titus zu lesen. Und zu gucken, wie oft Paulus sagt, mit Nachdruck, sage das deutlich, weise darauf hin, weise zurück. Das ist im Widerspruch zu dem, was wir heute meinen, wie Verkündigung aussehen muss. Ja? Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das ist so die Verkündigung, die wir heute lieben. Ne? Ich komme, ich gehe nach Hause, wie ich gekommen bin. Ziemlich unberührt. Ich glaube nicht, dass das die Art der Verkündigung ist, sondern Verkündigung muss mich anpacken. Ja, die muss mich nehmen. Entweder mir die Verheißungen groß machen, die mich ängstlich machen und verzagt machen, oder die mich aus der Beschaulichkeit meines eingemachten Christseins rausholen. Und die mir wieder Feuer unter den Hintern machen. Gottes Wort spornt an zur gegenseitigen Korrektur. Hebräer 3, Vers 13. Was meinen wir, was dieser Vers sagt, wenn nicht Aufforderung zu guter Kritik? Ermahnt einander. Und dass je mehr ihr, vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt,
damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Wir müssen doch auf Sünde hinweisen in unserem Leben. Es geht nicht um Gesetzlichkeit oder eigene Ordnungen, die wir aufstellen, aber wenn ich merke, dass jemand am Wort Gottes vorbeilebt, als jemand, der sich als Kind Gottes bezeichnet, dann muss ich doch was sagen. Das muss doch legitim sein in der Gemeinde. Ja? Dass wir uns gegenseitig ermahnen. Das meint Fehlverhalten, sich nicht einnisten zu lassen und zur Gewohnheit werden zu lassen, sondern uns gegenseitig aufzurufen und deutlich zu machen, dass das nicht in Ordnung ist. Gottes gutes Feedback durch die Schrift, durch die Verkündigung, das Gewissen, durch wohlwollende Menschen und persönliche Umstände sollten wir nicht abwehren, sondern Kritik ist immer ein Spiegel meiner Person und meines Verhaltens. Ein Spiegel ist immer eine gute Sache, weil ich darin sowohl Gutes als auch Ungutes erkennen kann. Entweder Bestätigung oder eine notwendige Veränderung. Und Jakobus greift ja genau das Bild auf in seinem Brief, indem er das Wort Gottes mit einem Spiegel vergleicht. Dieser Spiegel macht Einsicht und Umkehr möglich. Es ist ein Zeichen der Reaktion auf angenommenes Feedback von Gott. Ich ändere mit seiner Hilfe meine Einstellung und mein Leben und meine Zielvorstellung. Und das zuzulassen, das ist ein Zeichen von Reife. Aber lasst mich zum Schluss noch sagen, das halte ich auch für sehr wichtig, man muss nicht jeder Kritik von Menschen nachlaufen. Ich muss sie prüfen. Aber manchmal ist Kritik auch ungerechtfertigt. Ja? Jemand nimmt das anders wahr, spiegelt mir das, aber ich muss nicht alles umstellen und verändern. Ich muss es prüfen. Vielleicht muss ich auch weitermachen wie bisher, weil der andere sich irrt. Aber ich sollte damit wirklich zum Herrn gehen und prüfen oder mich mit anderen Christen auseinandersetzen und fragen, pass mal auf, diese Rückmeldung habe ich bekommen. Wie siehst du das denn? Ja? Also das gehört auch dazu. Ne? Kritik ist ja zunächst immer die andere Sichtweise und andere Meinung, aber diese Meinung muss ja nicht richtig sein. Aber ich sollte die Bereitschaft haben, sie zu prüfen. Kritik kann durchaus unangebracht sein. Dennoch sollte ich sie willig annehmen und aufrichtig prüfen. Wenn wir als Älteste in der Gemeinde jeder Kritik aus der Gemeinde nachlaufen würden, dann hätten wir jeden Montag im Ältestenkreis was Neues zu verhandeln. Also irgendwo gibt es eine Linie, gibt es eine Vision, gibt es eine Richtung, gibt es ein Gemeindeleitbild und das mag nicht allen Geschwistern passen. Und wir gehen mit Kritik sehr sorgfältig um, aber wir laufen nicht jeder Kritik nach, weil wir es geht nicht darum, du kannst nicht allen Leuten recht machen. Es wird immer unterschiedliche Sichtweisen geben. Fehlende Kritik, vielleicht auch dieser Gedanke noch, könnte ein Zeichen liebloser Ignoranz sein. Denn das ist so der Gedanke, mein Nächster ist mir egal und keiner Kritik wert. Also wenn gar keine Kritik stattfindet, muss das nicht bedeuten, dass keine Kritik nötig ist, sondern dass vielleicht die anderen so ignorant sind, dass sie mich als gar nicht wertvoll genug sehen, mir eine Rückmeldung zu geben. Obwohl ich etwas Ungutes bemerke, sage ich jedoch nichts Hilfreiches. Das ist keine Rücksichtnahme, sondern das ist Gleichgültigkeit. Ich habe mich, Kritik ja bitte, deswegen so als Botschaft heute Morgen, habe mich so in der letzten Woche auch mit Blick hier auf das Thema, dann wirst du ja auch zu so Situationen geführt. Und ich habe da so eine Person vor Augen in meinem Umfeld, wo Kritik nötig wäre. Aber man weiß, wenn man diese nötige Kritik anbringt, ist die Beziehung hin. Weil derjenige einfach nicht kritikfähig ist. Und wo ich auch nochmal gesagt habe, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht an einen Punkt kommen, wo jemand mir nichts sagt, weil er weiß, wie ich reagiere und deswegen Kritik scheut. Ich glaube, da dürfen wir nicht hinkommen als Gemeinde. Dass man nichts mehr sagen darf, weil dann sofort der Rückzug eingeleitet wird oder die Beziehung am Eimer ist. Ne? Und oft gar nicht so offensichtlich, sondern auf einmal ist da so eine unterkühlte Beziehung, weil jemand hat mir was gesagt. Also ich bitte dich, ja, lass in deinem Leben nie dazu kommen, dass niemand mehr dich ansprechen kann, weil sie deine Reaktion fürchten. Das wäre schlimm für dich und für das Miteinander in der Ehe, in der Familie, im Beruf und erst recht in der Sache Gottes. Kritik, ja bitte, will ich mir auch zu Herzen nehmen. Ich bete nur. Herr Jesus, du bist der größte Kritiker. Du hast natürlich immer den richtigen Ton gefunden, die richtigen Worte. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Das gelingt uns nicht immer. Aber wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns mit der Möglichkeit, Rückmeldung zu geben, geschaffen hast. Und dass du das sogar forderst an vielen Stellen in deinem Wort, dass du möchtest, dass wir innerhalb der Familie Gottes untereinander als deine Kinder in der Lage sind, Kritik in guter Weise, in liebevoller Weise, in hilfreicher Weise zu üben, aber auch immer wieder die Bereitschaft zu entwickeln, diese Kritik in guter Weise anzunehmen. Und wir wollen immer wieder lernen, dass du sprichst zu uns in unser Leben hinein, durch Umstände, durch Menschen, durch dein Wort. Und wir danken dir, dass du uns in eine liebevolle Gemeinschaft gestellt hast. Und ich bitte dich, gib du Gnade zu einer guten Feedback-Kultur. Amen.